Herr Gille, bei vielen ist es so, wenn die Post vom Anwalt ins Haus flattert, dann sind sie erstmal richtig erschrocken und sich vor allen Dingen auch keiner Schuld bewusst, wann man gegen das Urheberrecht verstößt und wann nicht. Das ist nicht immer für den Laien so einfach ersichtlich.
Genau, das ist richtig. Also die Standardfälle, die es zurzeit gibt, sind Abmahnungen wegen unberechtigter Bildnutzung. Das heißt, man möchte auf seine Internetseite ein paar Bilder packen, hat selber keine und bedient sich dann Bilder aus dem Internet. Da muss man eben aufpassen, weil da sehr kostenträchtige Abmahnungen ergehen können. Es werden Lizenzschäden geltend gemacht und das kann natürlich dann ein großes Loch in den Geldbeutel machen.
Das heißt, nur weil das auf meiner Facebook-Seite jetzt mal ganz toll aussieht, sollte ich es nicht einfach posten, sondern man müsste, wenn man das ganz genau betrachtet, ja den Urheber, also den Fotografen, fragen, ob man es benutzen darf.
Genau, richtig. Also man kann nicht einfach ein Bild nutzen, das ist ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Deswegen bräuchte man die Erlaubnis für den jeweiligen Zweck, also sprich für die Internetseite, von dem jeweiligen Rechteinhaber.
Korrekt. Gleiches gilt natürlich auch für Musik und Filme. Da wird ja oftmals vor Tauschbörsen gewarnt. Die sind ja nicht grundsätzlich verboten, wenn alles für den privaten Bereich bleibt. Oder wo ist der Unterschied?
Nee, grundsätzlich sind Tauschbörsen illegal. Also Tauschbörsen, wo es darum geht, Musikstücke zu tauschen, was der Rechteinhaber nicht möchte, weil er natürlich sonst viel Geld verliert, also ihm entgehen ja Lizenzeinnahmen, das ist rechtswidrig. Also die Tauschbörse funktioniert im Grunde genommen so, dass man etwas runterlädt, wenn das ein urheberrechtlich geschütztes Werk ist, was man dann dauerhaft auf seine Festplatte speichert und zugleich sogar noch, so funktionieren nämlich Tauschbörsen, den anderen öffentlich zugänglich macht, das heißt anbietet, dann verstößt man gegen das Urheberrecht. Also das ist dann nicht legal. Legal wäre es natürlich, wenn man jetzt mit Einwilligung des Rechteinhabers Sachen tauscht. Also die Tauschbörse ist ja sozusagen nur das Medium. Man tauscht etwas. Aber grundsätzlich sind auf Tauschbörsen Werke zu finden. Da möchten die Rechteinhaber natürlich nicht, dass man die verbreitet und dass die verbreitet werden. Und deswegen gehen die da sehr streng gegen vor. Und es ergehen mehrere hunderttausend Abmahnungen pro Jahr.
Ja, das kann richtig teuer werden, wenn einem so etwas passiert. Da wird man ja anhand seiner IP-Adresse identifiziert. Ist das richtig?
Genau, richtig. Es wird die IP-Adresse ermittelt. Die Abmahnekanzlei wendet sich dann an den Provider. Und der Provider an sich, der darf natürlich nicht einfach so Daten rausgeben, sondern die Rechteinhaber brauchen erst einen richterlichen Beschluss. Den erwirken die dann. Und mit diesem Beschluss muss dann der Provider sagen, wem war diese IP-Adresse zu dem vorgeworfenen Tatzeitpunkt zugewiesen. Und daraufhin gibt dann der Provider die Daten heraus und so gelangen letztlich die Rechteinhaber an die Adresse und im zweiten Schritt mahnt die Kanzlei dann den jeweiligen Anschlussinhaber ab. Es ist aber noch nicht gesagt, ob der Anschlussinhaber das war.
Ja, das stimmt, aber habe ich dann das Problem. Ich zum Beispiel meinen Rechner vielleicht in der Wohnung hatte und habe eine ganz große Party gegeben und da waren vielleicht Fremde an dem Rechner.
Genau, das ist richtig. Also die wollen von Ihnen Geld haben, die sagen, wir wissen nicht mehr, wir wissen nur, dass es über Ihren Internetanschluss passiert ist, deswegen haften Sie erstmal. Der Anschlussinhaber, der kann dann natürlich im gerichtlichen Verfahren sagen, wenn er es natürlich nicht war, dass er das nicht gewesen ist. Das reicht aber nicht aus. Also das schlichte Bestreiten reicht nicht aus, sondern der Anschlussinhaber muss dann schon sagen, wer zum vorgeworfenen Tatzeitpunkt, welche anderen Mitglieder da beispielsweise Zugriff auf den Internetanschluss hatten und die benennen. Und daraus ergibt sich dann die Möglichkeit eines abweichenden Geschehensablaufes, so sagt es die Rechtsprechung. Das heißt auf gut Deutsch, es kann theoretisch ein anderer gewesen sein, so dass dann diese Vermutung entkräftet wird, beziehungsweise gar nicht erst Anwendung findet. Und dann könnte sich der Anschlussinhaber damit sozusagen von den Kosten befreien.
Also ein klassischer Fall von Elternhaften wie ihre Kinder und Ehepartner und sonst noch wen.
Genau, also man muss zum einen unterscheiden, es gibt einerseits diese täterschaftliche Haftung und dann auch noch eine Störerhaftung. Das heißt, ich muss es nicht nachweisen, dass ich es nicht war, aber ich muss halt darlegen, dass es theoretisch auch ein anderer gewesen sein kann und das auch wirklich so in Betracht kommt. Und dann muss ich im zweiten Schritt noch nachweisen, dass ich auch alle Sicherungsvorkehrungen getroffen habe, weil mich als Anschlussinhaber die Pflicht trifft, meinen Internetanschluss abzusichern. Also das heißt, ich muss gucken, dass der ordnungsgemäß abgesichert ist. Wenn jetzt beispielsweise ohne mein Wissen ein Dritter sich über meinen ungesicherten Internetanschluss Zugriff verschafft und darüber Urheberrechtsverletzungen begeht, dann kann ich dafür auch haftbar gemacht werden. Dann muss ich zwar keinen Schadensersatz bezahlen, aber dann kann es sein, dass ich eine Unterlassungserklärung abgeben muss, also mich verpflichten muss, in Zukunft meinen Anschluss so zu sichern, dass keine Urheberrechtsverletzungen durch Dritte mehr passieren können. Und die Gegenseite könnte dann auch dem Grunde nach die Rechtsanwaltskosten erstattet verlangen. Also nicht den Schadensersatz, aber die Rechtsanwaltskosten. Dann ist immer die Frage, sind die Rechtsanwaltskosten der Höhe nach gerechtfertigt, ja oder nein? Und was reicht aus, um den Internetanschluss zu sichern? Das sind immer so die Kernfragen, um die es jetzt seit zig Jahren geht.
Seit der Digitalisierung der Unterhaltungsmedien natürlich. Früher mit VHS-Kassetten und Schallplatten gab es diese Probleme nicht. Und es ist natürlich auch klar, dass diese Branche jetzt versucht, ihre schwindenden Einnahmen zu sichern und das auch auf diese Weise tut. Nun ist es so, dass offenbar man als Verbraucher kaum Chancen hat, da wieder rauszukommen. Das heißt, man sollte vorher sich informieren, was man im Netz eigentlich tut. Ob das jetzt um Bilder sich handelt oder um Musik oder Filme. Wenn es aber denn nun so ist, dass der Brief vom Anwalt eintrudelt, dann wird verlangt, dass man eine Unterlassungserklärung unterschreibt. Wie sollte man reagieren?
Also man sollte in erster Linie die Fristen beachten. Das heißt, man sollte sich Rat holen noch vor Ablauf der Frist. Und man sollte auf keinen Fall Kontakt mit der Gegenseite aufnehmen. Also das machen viele natürlich im ersten Moment des Schreckens, dass man da gleich anruft und versucht, sich zu rechtfertigen. Davon würde ich jetzt erstmal abraten, weil die Gegenseite das notiert gegebenenfalls und man sich um Kopf und Kragen reden kann. Also wenn man beispielsweise sagt, ja, das war jetzt meine 3-jährige Tochter oder so, dann möchte man sich damit natürlich sozusagen exkulpieren, also dass man keine Schuld trägt. Aber das Problem ist halt, dass man als Aufsichtspflichtiger dann direkt haftet, weil man natürlich sein minderjähriges Kind nicht ordnungsgemäß überwacht hat und dann hätte man sich schon um Kopf und Kragen geredet. Also von daher empfehle ich, sich dann entweder an eine Verbraucherzentrale zu wenden oder an einen spezialisierten Anwalt, der das schwerpunktmäßig macht.
Und kann der dann noch was rausholen?
Das hängt immer vom Sachverhalt ab. Also wenn natürlich der Anschlussinhaber es nicht getan hat, weil was die vorhin geschildert haben, er hat eine Party gefeiert und da hatten mehrere seiner Freunde Zugriff auf den Internetanschluss und einer war es vermutlich von denen, die muss ich nicht belehren, sodass dann aus meiner Sicht doch gute Chancen bestehen, da rauszukommen. Das hängt aber immer vom jeweiligen Sachverhalt ab.
Und es könnte unter Umständen auch so eine Mischlösung geben, dass jetzt die Klägerseite sagt, ja gut, wir gehen ein bisschen weiter runter mit unserer Forderung.
Genau, also in der Praxis ist es so, dass man außergerichtlich auch eine Einigung mit der Gegenseite erzielen kann. Also dass man dann sagt, okay, man zahlt einen verringerten Betrag. Voraussetzung dafür ist, dass mit Zahlung dieses Betrages dann halt alle Ansprüche abgegolten sind. Das heißt, die Sache ist dann erledigt und dass man durch Zahlung dieses Betrages kein Schuldeingeständnis erklärt. Es gibt bestimmte juristische Formulierungen, mit denen man noch das sicherstellen kann und damit wäre dann die Sache erledigt. Das ist immer so Geschmackssache. Oder man verweigert die Zahlung, weil man sich im Recht fühlt und geht halt dann das Risiko einer gerichtlichen Auseinandersetzung ein. Dann kann es natürlich sein, dass dann eventuell mehr Kosten entstehen. Man hat aber auch die Chance, dass man das Verfahren gewinnt und keine Kosten tragen muss.